DW Menschen und Märkte.
Der Deutsche Welle Wirtschaftspodcast heute mit folgenden Themen. Die Zukunft der Buchbranche. In China spielen längst Internet- und E-Book-Reader eine große Rolle. Und Zypern, ein Jahr nach der Krise. Wie hat man die Probleme inzwischen bewältigt? Mein Name ist Jörg Brunsmann. Herzlich willkommen. Fast wäre das Land bankrott gewesen. Vor einem Jahr steckte Zypern tief in der Krise. Nur drastische Maßnahmen und Hilfsmilliarden der EU-Partner konnten die Inselrepublik seinerzeit retten. Und offenbar hat das auch funktioniert. Zypern geht es wieder besser. Nach der Rückkehr Griechenlands an den Kapitalmarkt schmiedet man jetzt auch in Zypern ähnliche Pläne und will im kommenden Jahr wieder Staatsanleihen ausgeben. Allerdings ist bis dahin auch noch eine Menge zu tun, wie Michael Lehmann bei seinem Besuch in Nikosia und Limassol festgestellt hat.
Avo Tertian zuckt ein klein wenig zusammen, als er in seinem Schmuckladen in der Altstadt von Nikosia nach seinen Erinnerungen an den Haircut gefragt wird. Im März letzten Jahres war das, als zur Rettung vor der Staatspleite alle griechischen Zyprer eingeteilt wurden in die mit weniger und die mit mehr als 100.000 Euro. Guthaben über 100.000 auf der Bank wurden mit sofortiger Wirkung eingefroren. Wir fragen den Schmuckhändler, ist das der Grund für seine 70% Rabattaktion im Schaufenster? Oh nein, vergessen Sie nicht, dass dieser Haircut letztes Jahr alle Menschen mit weniger als 100.000 Euro Guthaben verschont hat. 90% der Leute haben so gar nicht groß bluten müssen. Aber viele sind immer noch vorsichtig. Aber wir sind okay, oder sagen wir mal, es geht uns nicht schlecht, wirklich nicht schlecht.
Not bad.
Dieser Optimismus in Teilen der zyprischen Bevölkerung gefällt Männern wie Maris Tsiakis von der Industrie- und Handelskammer des Landes. Er erzählt von tollen Hotels, von top ausgebildeten Leuten, von besten Bedingungen auch für Investoren aus Deutschland. Angespannte Lage im Bankensektor, Spekulationen, dass noch eine Bank tot umfällt. Nächstes Thema, sagt der Handelsexperte und holt in seinem Bürohochhaus das größte Licht vom Horizont, das Gas, das weit unter der Südküste in tiefsten Tiefen schlummert. Europa sollte wissen, dass diese Gasvorkommen unter den Gewässern Zyperns für ganz Europa neue Sicherheit bei der Energieversorgung bringen werden. Also wenn das klappen wird mit der Förderung, dann wird Europa als Gemeinschaft enorm profitieren. Klappen kann der Traum vom eigenen Erdgas nur, wenn Zypern reichlich Geld für die teure Fördertechnik an Land zieht und die ungeklärte Rechtslage zwischen dem griechischen Süden und dem türkischen Nordteil der Insel geklärt wird. Lieber konkret handeln, statt von milliardenschweren Gaserträgen träumen, denken sich die meisten Zyperer, die wie der junge Lukas nach dem Studium 3 Jahre lang in der Warteschleife zum Arbeitsleben taumeln mussten. Außer einem unbezahlten Praktikum hat er beruflich nichts erleben dürfen. Weit über 40% der Jugend Zyperns ist arbeitslos. Lukas hat die letzten Monate mit Geld vom Vater überlebt. Ich habe Computerwissenschaften studiert, aber dann nicht einfach nach einer Stelle als Webdesigner gesucht oder Programmierer. Ich habe auch in anderen Bereichen nach Arbeit gesucht als Computertechniker und nichts gefunden. Mein Vater hat mir als Fotograf ab und zu kleine Aufträge zugeschanzt, obwohl auch er durch die Krise wenig zu tun hat. Aber so war das eben. Er hat mir geholfen und ich habe ihm geholfen. Nicht nur die jungen Zyperer müssen weiter gegen die Folgen der Krise ankämpfen. Hunderte Boutiquenbesitzer mussten schließen, weil sich der satte Wohlstand aus der Mittelschicht verabschiedet hat. Gebrauchte Porsche Cayenne sind Ladenhüter, weil sich die Spritpreise nur noch wenige wirklich Reiche leisten können und auch im wohlhabenden Touristen-Eldorado Limassol bröckelt an manchem mondänen Badehotel der Putz. Ach, schaut ihr euch wieder mal die Goldfischchen Europas an, grinst uns ein Reiseführer entgegen, der sich darüber freut, dass deutsche Journalisten auch nach den guten Seiten des Insellebens schauen wollen. Mit Goldfischchen meint er die Zyperer, die immer noch sehr lebendig wirken am hellblauen Beckenrand von Europa.
Wie wird die Verlagsbranche der Zukunft aussehen? Das Internet hat alles kräftig durcheinandergewirbelt. Schreiben, drucken, verkaufen und verdienen. Das war früher einmal. Heute können Autoren auch ohne Verlag über die Runden kommen. Gleichzeitig wird der klassische auf Papier gedruckte und im Buchhandel verkaufte Schmöker aber immer mehr zum Auslaufmodell. Wie die Zukunft aussehen könnte, welche Rolle dabei das Internet spielt und warum man beim Kauf eines Romans demnächst gefragt werden könnte, geschnitten oder am Stück, das hat Ruth Kirchner in China beobachtet.
Morgens in der Pekinger U-Bahn. Dicht gedrängt stehen die Menschen in der Linie 1, die quer durch die Stadt fährt. Fast jeder starrt auf das Display seines Handys, liest Textnachrichten, Kurznachrichten auf WeChat oder Weibo, dem chinesischen Pendant zu Twitter, oder gleich ganze Bücher. So wie die 36-jährige Liu Ping.
Ich mag vor allem Liebesgeschichten, Love Stories mit ganz unterschiedlichem Hintergrund, entweder zeitgenössisch oder irgendwo im alten China angesiedelt. Es werden auch viele Fantasy- und historische Romane angeboten, aber die Liebesgeschichten gefallen mir persönlich am besten.
Liu Ping ist eine echte Leseratte. Nur in einem Buchladen war sie schon seit Jahren nicht mehr. Ob Hardcover oder Taschenbuch, alles zu teuer und zu unbequem, sagt sie. Liu liest nur noch auf ihrem Handy.
Ich benutze die Lesesoftware, die mein Handyanbieter bereitstellt. Oder die Software großer Internetkonzerne wie Tencent. Das ist billig. Pro Buch zahle ich dann 30 oder 40 Cent.
Liu Ping gehört zu einer neuen Generation von Lesern in China, die dem traditionellen Buchmarkt schon lange den Rücken gekehrt hat. Alle 580 offiziellen Verlage im Land sind bis heute in staatlicher Hand, die traditionelle Literaturproduktion weiterhin stark reglementiert. Der Buchmarkt wird von Schul- und Lehrbüchern dominiert. Die Folge: Chinesen kaufen nicht viele Bücher, im Schnitt gerade mal 4 pro Jahr. Hingegen hat sich im Internet eine eigene Literaturszene entwickelt, die boomt und die seit dem Siegeszug der Smartphones noch mehr Leser findet, sagt Sun Pang, Chef der Website Hongxiu Tianxiang, eine der populärsten Literaturseiten in China mit Sitz in Peking.
Bis letztes Jahr hatten die meisten unserer Nutzer noch auf dem Computer gelesen. Aber in der zweiten Hälfte des Jahres hat sich das verändert. Jetzt liest die Hälfte auf dem Handy. Heute gibt es Smartphones in China schon für rund 100 Euro. Das hat auch unser Online-Lesegeschäft beflügelt.
Sun Pangs Website ist auf Bücher für Frauen spezialisiert. Auf der Internetseite dominieren die Farben Rot und Rosa. Dazu neben viel Werbung romantische Musik. Angeboten werden keine Frauenbücher mit emanzipatorischem Anspruch, sondern Groschenromane fürs Internet. Geschichten von jungen Frauen auf der Suche nach dem Mann ihres Lebens. Die ersten Kapitel sind oft kostenlos, danach werden Mikrozahlungen fällig, kleine Summen, die übers Handy abgebucht werden. Nur wer zahlt, kann auch die anderen Funktionen der Website nutzen und beispielsweise den Fortlauf einer Geschichte beeinflussen.
Am Ende jeder Seite kann man Kommentare hinterlassen. Die Leser können sich äußern. Autoren können Abstimmungen über den Fortgang der Geschichte starten. Es gibt ständig Interaktion zwischen Autoren und Leser.
Die Größe des chinesischen Marktes macht diese Art des Publizierens zu einem lukrativen Geschäft. Die Klickraten sind enorm hoch. Die Volksrepublik bietet 2 zusätzliche Vorteile. Zum einen sind junge Chinesen mehr als andere bereit, online und on the go zu lesen, denn die Wege zur Arbeit sind lang, die Wohnverhältnisse oft beengt, privater Raum ist rar. Zum anderen erlaubt es die chinesische Sprache, in der jedes Schriftzeichen für eine Silbe oder ein Wort steht, viel mehr Text auf einem Handy-Display unterzubringen als etwa das Deutsche. Begonnen hat der Anbieter Hongxiu Tianxiang 1999 als Plattform für Hobbyschreiber. Geld konnte man damals damit nicht verdienen, erzählt Website-Chef Sun Pang. Heute ist das anders. Die Zahlungen der Leserschaft und die Werbeeinnahmen bescheren der Website satte Gewinne. Die Website hat 20 Millionen registrierte Leser und rund 30.000 Online-Autoren. Nur die erfolgreichsten werden bezahlt, nach einem komplizierten Schlüssel aus Klickraten und Wörtern. Nach eigenen Angaben zahlt Sun Pang jeden Monat insgesamt bis zu 450.000 Euro an seine Bestsellerschreiber aus. Doch damit ist harte Arbeit verbunden.
Der Schlüssel zum Erfolg ist ja, dass man seinen Roman ständig weiterschreiben und updaten muss. Man muss circa 10.000 Worte am Tag schreiben. Man darf nie aufhören. Wer aufhört, verliert seine Leser. Das Schreiben fürs Internet kann daher harte physische Arbeit sein. Einige, vor allem Frauen, geben auf. Sie können das über die Jahre einfach nicht durchhalten und sind irgendwann zu erschöpft.
Große Literatur entsteht auf diese Weise nicht, sondern Gebrauchstexte, die runtergeladen, gelesen und gelöscht werden. Die Geschichten verlangen nach Tempo, nach immer neuen Spannungsmomenten, die die Leser bei der Stange halten. Weniger lyrische Landschaftsbeschreibung, mehr Action. Doch manchmal entwickelt sich aus einem einfachen Text doch viel mehr. Dies ist die Titelmusik aus Luo Hun, übersetzt eine nackte Hochzeit, eine erfolgreiche Fernsehserie aus dem Jahr 2011. Es gibt ein gleichnamiges Taschenbuch mit knapp 300 Seiten. Doch die Geschichte basiert ursprünglich auf einem erfolgreichen Online-Roman einer jungen Autorin, Tang Xintian, die erst 2008 mit dem Schreiben begonnen hatte. Der plötzliche Erfolg hat sie völlig überrascht.
Bis dahin hatte es noch keinen Fall gegeben, dass eine populäre Internetgeschichte zu einer Fernsehserie ausgebaut wird und dann auch noch erfolgreich ist. Meine Geschichte ist vermutlich die erste. Das hat alle überrascht, nicht nur mich, sondern auch andere Internetautoren.
Der Titel der Geschichte, eine nackte Hochzeit, bezeichnet in China eine Heirat ohne materielle Absicherung, also ohne Eigentumswohnung, Auto oder sicheres Einkommen. Die Story traf 2011 genau den Zeitgeist. Es geht um die Generation der in den 1980er Jahren geborenen Chinesen. Ihre Suche nach der wahren Liebe, der Druck aus dem Elternhaus, der Wettlauf um Wohlstand und soziale Anerkennung. Mittlerweile ist Tang Anfang 30. Sie ist immer noch bescheiden und unprätentiös, lebt in einem Pekinger Vorort. Zum Interview kommt sie mit der U-Bahn. Sie trägt ein einfaches Sommerkleid. Nichts deutet darauf hin, dass sie eine der erfolgreichsten Autorinnen der Internetgeneration in China ist. Das hätte sich Tang nie träumen lassen, erzählt sie, denn studiert hat sie Informatik und Finanzmarketing wegen der guten Aussichten auf einen sicheren und stabilen Arbeitsplatz. Heute lebt sie als freischaffende Internetautorin, verdient gut, will aber über ihr Einkommen nicht sprechen. Der Druck aus dem Netz macht auch ihr zu schaffen.
Nach einem Update dauert es manchmal nur ein paar Minuten, bis die ersten Kommentare eintrudeln. Viele warten auf das neue Kapitel. Manchmal sitze ich sogar noch am Computer und habe mein Kapitel gerade erst online gestellt. Und schon gibt es Rückmeldungen. Man darf nie nachlassen. Sobald man mit Updates nicht mehr präsent ist, verliert man sofort sehr viele Leser.
Mit dem Verlust der Leser sinkt auch das Einkommen. Die Literatur passt sich daher den Erwartungen der Leser und Leserinnen immer mehr an. Bei der Plattform Hongxiu Tianxiang weiß man mittlerweile sehr genau, wer die Kundinnen sind und was sie wollen. Die meisten haben wenig Bildung, wenig Geld und sind unter 35. Gut laufen Liebes- und Bürodramen. Reiner Eskapismus, sagt kühl Webseitenchef Sun Pang in seinem karg eingerichteten Pekinger Büro.
Es macht die Leute glücklich, wenn sie solche Geschichten lesen. Es gibt ihnen Hoffnung. Wir brauchen Hoffnung oder auch den Traum, dass solche schönen Dinge auch in unserem Leben passieren könnten. Wir können doch nicht jeden Tag nur den hässlichen Dingen ins Auge sehen oder über die Verlierer lesen. Dann wäre das Leben einfach zu hart.
Im Internet ist möglich, was im normalen Buchhandel oft nicht geht. Die meisten Online-Romane hätten in den offiziellen Verlagen mit ihren komplizierten staatlichen Auflagen und Genehmigungsverfahren keine Chance. Ins Netz gestellt werden ungefilterte Manuskripte. Kein Lektor glättet zudem holprige Dialoge oder korrigiert unlogische Handlungsstränge. Doch es wäre falsch zu glauben, in der Online-Literatur wäre die große Freiheit zu finden. Denn das Internet wird in der Volksrepublik streng zensiert und Plattformen wie Hongxiu Tianxiang müssen sich wie alle anderen Internetanbieter an die Vorgaben der Behörden halten, selbst als Zensoren tätig werden, sonst droht die Schließung der Website.
Wir prüfen vieles selbst, aber dabei geht es meist um generelle Richtlinien. Es darf nicht gegen die kommunistische Partei gehen oder um Minderheitenfragen oder irgendwas, was Unabhängigkeitsbestrebungen betrifft oder militärische Geheimnisse. Unser Grundsatz ist nicht zu politisch und nicht zu pornografisch.
Neben der erfolgreichen Fanfiction verblassen andere Online-Literaturangebote. Digitale Lesegeräte haben dennoch ihre Nischen. Kindle hat gerade im letzten Sommer sein erstes eigenes Lesegerät für den chinesischen Markt aufgelegt. Doch in der digitalen Lesewelt geben vor allem große chinesische Internet- und Telekommunikationskonzerne den Ton an. Sie haben bereits riesige Kundenstämme und sind immer auf der Suche nach neuen Inhalten, mit denen sich in der bunten Online-Welt Geld verdienen lässt. Die neueste Idee: All-You-Can-Read-Angebote fürs Handy. Abonnenten wählen nicht mehr einzelne Bücher aus, sondern erhalten gegen eine monatliche Gebühr Zugang zu Hunderten oder Tausenden von Werken aus dem Bestand des Anbieters. Das Buch wird damit dann noch mehr zum reinen Füllstoff der digitalen Welt.
Wie das Internet die Verlagsbranche in China bereits verändert hat, Ruth Kirchner berichtete darüber. Und das war der Deutsche Welle Wirtschaftspodcast. Mein Name ist Jörg Buhnsmann. Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.